immer den Wechselgesang, haben wir seit dem Red Bull-Spiel, haben wir immer den Wechselgesang mit der Gegentribüne jetzt.
Hallo, herzlich willkommen beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Jert Felsenreich und was ihr gehört habt, ist unser Auftakt in eine neue Staffel Ballesterer-Podcast mit dem Regisseur und Filmemacher Adrian Geuginger. Er ist zurzeit einer der erfolgreichsten österreichischen Filmemacher und ein glühender Austria-Salzburg-Fan. Seine Leidenschaft für den violetten Fußball aus Salzburg zeigt er auch bei jeder Filmpremiere und Preisverleihung, wo er häufig auch mit violetten Fanleiberl oder Austria-Salzburg-Krawatte auf die Bühne geht. Wir haben Geuginger im Mai 2024 in Salzburg getroffen und ihn auf ein Spiel im Fansektor begleitet. Mit Adrian Geuginger bin ich heute im Stadion. Hallo Adrian.
Hallo, servus Simon, grüß dich.
Ja, wir wollen heute im Podcast über deine Filme, aber auch über deine Fußballbiografie sprechen. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst. Wir sind in Salzburg, direkt beim Stadion. Um den Verein wird es heute auch noch viel gehen, aber steigen wir mal in deiner Kindheit ein. Kannst du dich noch erinnern, was so deine ersten Erlebnisse im Zusammenhang mit Fußball waren?
Kann mir auf jeden Fall, also die stärksten Erinnerungen habe ich an die WM 98. Mhm. So, davor habe ich schon immer wieder was von der Austria mitgekriegt, weil 97 war der letzte Meistertitel und das habe ich schon auch mitgekriegt. So. Ich war aber nicht im Stadion damals als Kind, aber eben 98 die drei Vorrundenspiele, wo dann der Ivica Vastic und der Toni Polster in der letzten Minute den Ausgleich geschossen haben. Das weiß ich noch total und das war eigentlich so, da hat so allgemein das ganz große Interesse und die Liebe am Fußball irgendwie angefangen.
Wie alt warst du da?
Naja, 7.
7, ja. Okay. Selber mit dem Ball irgendwie herumgerannt, im Garten kickt.
Das so, oder das sowieso immer. Ich habe immer in Liefering aufgewachsen, das ist so relativ, also mit der Teil in Liefering aufgewachsen bin ich schon eher so ein bisschen sozial schwach, würde man sagen. So. Und Wohnblock und so weiter. Und da waren halt dann die ganzen Kinder, wir waren immer dann halt auf der Wiesen vor einem Spielplatz, einfach jeden Tag oder mit Fußball gespielt. Genau. Bolzplatz kicken, würde man sagen.
Okay. Du bist dann aber auch zu einem Verein gekommen, oder?
Ja, das war später. Erst mit 13 war das dann. Da bin ich dann über einen Nachbarn zu einem Verein gekommen, Leopoldskron-Moos, also ein ganz kleiner Stadtverein in Salzburg. Genau, es war dann schon zu spät, dass ich nur Profi werde.
Aber das war so der Traum,
nein,
war Profi?
Nein, gar nicht. Okay. Nein, einfach. Aber ich bin schon so ein Wettkampftyp tatsächlich. Also das bin ich schon. Egal, was ich mache, aber wenn es nur kein Dart ist oder Wurzeln so in einer Bar, ich will schon immer gewinnen. Und das hat man halt schon dann da beim Fußball, einfach so das ganze Vereinsleben und so und da gescheit trainieren und so.
Welche Position?
Meistens habe ich rechts außen gespielt, also rechtes Mittelfeld.
Wie viel Fußballtaktik und Verständnis hast du da auch so vermittelt bekommen? War das dann schon so eine Außenverteidigerposition wie der Alaba, nur eben auf der anderen Seite? Oder ging es da eher darum, jemanden abzuräumen oder das ganze Spiel zu decken?
Also am liebsten habe ich schon eher dann so offensiv gespielt. Mhm. Also es war dann schon eher so der klassische Flügelspieler. Okay. Weil ich war jetzt immer ein bisschen verkopft und so und technisch jetzt auch nicht der Beste, aber ich bin immer relativ viel gerannt, einfach schnell und viel rennen können und das halt auf der Außenbahn kann man es am besten machen. In Deutschland habe ich dann nochmal gespielt, da habe ich studiert ja, da habe ich dann mal Stürmer gespielt, das war spannend, war cool eigentlich. Und das Taktischste eigentlich, was ich dann wirklich so erlebt habe, war, wie ich meine Viererketten gespielt habe, so haben wir mal eine Zeit lang Viererketten gespielt, zwei Saisonen, das hat eigentlich echt Spaß gemacht, du musst dann wirklich lernen mit Verschieben und so. Ja, Aber es ist wirklich unterklassiger Amateurfußball. Also ich bin mit Holz nicht.
Okay. Dein erster Film, zu dem wir jetzt kommen, der handelt ja auch von deiner Kindheit. Er heißt Die Beste aller Welten. Ich spiele hier mal den Trailer zum Film ab. Mal schauen, ob das als reines Audio auch funktioniert.
Wenn du Abenteurer werden willst, dann wirst du Abenteurer, okay?
Guten Tag, kannst du eigentlich von Dämon besessen werden?
Dämon kannst du nur haben, wenn du im Arsch bist.
Ist die Mama im Arsch? Mama!
Guck gleich, Mausi!
Für die Rasse oft.
Ma, ich will nicht.
Was ist denn los?
Ma! Ich komme immer!
Siehst du das nicht?
Der Dämon ist da! Der Dämon ist da!
Aufs Leben.
Sind die armen Adrian weg.
Wenn du einmal stirbst, dann leg ich mich zu dir ins Bett ein und lass mich nie, nie wieder los.
Du musst einfach nur das machen, was du unbedingt willst und nicht irgendwas, weil da irgendwer andere das sagt.
Ja, es ist eben eine wahre Geschichte. Es geht um einen Jungen, also mich quasi, der aufwächst eben in Liefering in Salzburg und eigentlich eine schöne Kindheit hat, mit dem Makel, dass seine Mutter heroinsüchtig ist. Und das war immer bei mir so. Und es ist im Prinzip ein Film über die Mutter, die es einfach geschafft hat, durch ihre Liebe und durch ihre Geborgenheit und ihren Kampf, also ein täglicher Kampf eigentlich, mir eine ganz schöne Kinder zu ermöglichen. So, und darum geht es eigentlich, genau, um diese Liebe zwischen Mutter und Sohn. Ja, und nachdem meine Mutter gestorben ist, 2012, da war ich 21, habe ich entschieden, dass ich aus diesen Erlebnissen irgendwie so versuche, einen Film zu machen. Genau, und das war dann mein Debütfilm.
Weil es heute auch viel um Fußball gehen soll, war der Fußball das auch so ein bisschen ein Eskapismus, eine Fluchtmöglichkeit, oder ist das zu lang her, um dass dich da erinnerst?
Ja, also ich würde jetzt nicht nur sagen, der Fußball, ich würde sagen, allgemein die Spiele und die Fantasie und so. Ich habe eine beste Freundin zur Zeit gehabt, die war fast wie eine Schwester. Mhm. So. Und mit der haben wir alle möglichen Fantasiespiele gemacht, eben uns irgendwas überlegt. Oder wir waren ja früher in der Natur draußen, eine Salzach-Lagerfeier gemacht zum Beispiel. Oder ja, und eben auch Fußball gespielt. Und das war schon wichtig, so diese Freiheit irgendwie wieder zu haben. Aber ich habe jetzt gar nicht so viel, so das braucht, so zu fliehen, weil, wie gesagt, es war eigentlich wirklich eine schöne Kindheit. Also das ist schlimm was für meine Mutter, so, aber für mich war es echt nicht tragisch. Also ich war wirklich so einbockt in dieser Fürsorge, die sie trotz ihrer schweren Sucht einfach gehabt hat.
Du hast große Erfolge mit dem Film gefeiert. Wo hast du das Selbstvertrauen genommen, dich und auch dieses schwierige Thema so in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen?
Na, es ist schon ein Prozess, der so entstanden ist, gewachsen ist. Also als Teenager habe ich mich schon so ein bisschen geschämt immer für meine Eltern, so dass die drogensüchtig waren und dass wir nie ein Geld gehabt haben und so weiter. Und dann bin ich aber älter geworden und dann habe ich irgendwann verstanden, dass es, ja, es wird einfach suchtkrank geworden, so, und dass es eine schwere Depression meine Mutter gehabt hat. Und bescheuert ist von mir, dass ich jetzt irgendwie da ziemlich grantig bin auf sie. So. Und ja, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich einfach dann das wirklich meiner Mutter einfach hoch angerechnet, so, was sie da alles irgendwie geschafft hat. Und ja, und dann eben nach dem Tod hat sie es wirklich umgedreht und dann habe ich gesagt, nein, jetzt ist nicht so, dass ich mir nicht mehr schaue dafür, sondern das Gegenteil, ich will es jetzt wirklich teilen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, einfach die Geschichte, dass Mütter und Väter merken, hey, es geht nicht ums Geld oder es geht nicht jetzt irgendwie um eine Karriere oder ein großes Ding, sondern du musst einfach für deine Kinder da sein und dann wird es schon passen. Und so war es halt bei mir. Und ich habe auch das Feedback von sehr vielen Eltern gekriegt, dass der Film mir da echt irgendwie Hoffnung gegeben hat, geholfen hat.
Wie bist du dann zum richtigen Fußballfan geworden? Das ist ja häufig was, was auch aus der Familie weitergegeben wird. Ja. Klassisch, die Väter nehmen die Kinder mit. Muss nicht immer so sein. Aber wer hat dich ins Stadion mitgenommen?
Ja, genau. Es gibt zwei Ereignisse. Also meine Eltern waren nicht so Fußball interessiert. Da waren die Drogen im Mittelpunkt zu der Zeit. So, es hat aber einen gegeben, ein Freund meiner Eltern, der Bertl. Das war ein glühender Austrianer damals schon. Da natürlich die Saison 93, 94 alles, also wirklich ein Hardcore-Fan. Und der hat mir dann, da war ich glaube ich eben so 6, hat er mir ein VHS geschenkt, das war diese von der Saison 93, 94. Und ich habe das glaube ich 50 Mal angeschaut und war dann quasi nur durch diese VHS schon ein wahnsinniger Fan. Und dann zum ersten Mal im Stadion war ich dann erst im Neichen Stadion, schau, ich war nicht in Lehn, in diesem legendären Lehner Stadion, leider
nie im Stadion. Nie in Lehn im Stadion?
Habe ich nie wieder mitgenommen.
Okay. Nein,
ist sie nie ausgegangen. Ist nicht ausgegangen. Und das, da war ich dann, und ich war zum ersten Mal dann in Klessem, 2002, glaube ich, war das. Ich glaube, wir haben gegen Pasching gespielt und irgendwie 3-0 gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, da war es natürlich noch mehr um mich geschehen, weil natürlich dann diese Stimmung alles zum ersten Mal mitkriegen. Und ja, und dann kann ich mich erinnern, was auch noch ein prägendes Ereignis war, das war zu meinem 14. Geburtstag habe ich mir als Geburtstagsgeschenk gewünscht, dass ich auswärts nach Graz fahren darf. Und dann ist wirklich mein Opa mit meinem besten Freund und mir, sind wir dann mit 14 nach Graz gefahren, haben uns Sturm Graz angeschaut. Wir haben dann gemerkt, ich meine, wir waren auch relativ klein, von der Körpergröße klar, dass es schon ein Arg ist, auserzeckter da in Graz zu sein, aber es war super geil und eine sehr arge, elektrisierende Erfahrung. Und ja, also spätestens ab da war ich dann der Austria für etwas verschrieben.
Okay, aber bleiben wir nochmal bei dieser 90er-Zeit, bei dieser großen Mannschaft. Also ich erinnere mich da auch noch, es gab diese Hymne, die bis in die Wiener Klassenzimmer gesungen wurde. Was sind da so die Erinnerungen?
Die haben wir heute im Stadion. Vereinshymne. Go, go, go. Entschuldigung,
was war die Frage? Sorry. Also was war aus dieser Zeit, diese 90er-Jahre, 94, dann die Europacup-Saison, aber was war quasi aus dieser Zeit, von dieser Generation, das, was du noch mitbekommen hast, was dich da...
Also ich hab diese Ausläufe, wenn man es nur mitkriegt, und diese Magie, die irgendwie da war, um diesen Verein so und um das Stadion und so, und das habe ich schon alles noch mitgekriegt. Und ich glaube, also was mein Vater immer erzählt hat, obwohl er kein großer Fußballfan war, der hat gesagt, dass die alle so am Boden geblieben sind, diese Elf Helden, oder sind ja mehr mit Salzburg. Es waren fast alles Österreicher, sehr viel aus dem Bundesland Salzburg, also wirklich eine ganze zusammengeschworene Truppen, so, also totale Identifikationsfiguren, also von Heimo Pfeifenberger über Feiersinger, über Otto Konrad, über und, also Leo Leiner. Die waren so am Boden und die haben einfach, ich glaube, sie haben selber noch gar nicht gewusst, was für Stars sie sind. So, also mein Vater hat ihm die Geschichte erzählt, dass die halt laufen gegangen sind in der Stadt und haben dann beim Spaß getroffen und haben sie einmal gegessen. Und dann weiter und so, dann zum Stadion und so. Und das gangert halt heute gar nicht mehr, gell? Also, das gibt's gar nicht mehr. Also, das ist einfach, heute ist alles so hochgezüchtet und professionalisiert und mit Legionären einfach nur mehr die Mannschaften gebaut, wie bei so einem Computerspiel, finde ich, wie bei so einem Fußballmanager. Und du hast halt gar nicht mehr diese Verwurzelung, also in der Bundesliga oder in der Champions League, so diese Verwurzelung am Mannschaft mit der Stadt. Und das, glaube ich, war damals einfach so. Und das habe ich auch schon gespürt und deswegen war einfach, wie du auch sagst, über die Grenzen der Stadt hinaus. Einfach aus Salzburg der 90er Jahre einfach ein totaler Kultverein.
Okay, das heißt, das hat nachgewirkt natürlich. Dann kam diese EM-Arena, das Stadion in Waldsitzenheim. Die Austria-Fans haben sich damals sehr gefreut, hat der Salva auch erzählt. Endlich eine Kurve, wo man Fantum noch mehr leben kann. Aber sportlich waren das ja eigentlich dann schon sehr schlechte Zeiten,
ja, und,
oder?
Genau, und das war frustrierenderweise genau das, wo ich Saisonkarten zum ersten Mal gehabt habe, wo ich mal dabei war und so. Und dann ja, haben wir irgendwie, ich glaube, einmal waren wir 8. und dann in der nächsten Saison waren wir 9. irgendwie, da war knapp, glaube ich, vor Schwarz-Weiß-Bregenz, dass wir nicht abgestiegen sind. Also Gott, und eben eine Mannschaft, mit der sich fast niemand mehr identifizieren hat können. Also ich glaube, der Pfeifenberger und da war der Anze und der Winkelhofer so. Und sonst waren halt, also wir haben gefühlt 15 Spieler gekauft jedes Jahr, irgendwie aus allen Ländern. Und das ist halt, hast du auch gemerkt, das war gar nicht zusammengespielt und alles. Und wahrscheinlich dann auch echt hoch verschuldet.
Weißt du noch, wer der Trainer war?
Kann mich erinnern, da war der Lars Söndergaard. Ah. So. Mhm. Der war ziemlich beliebt. Ja. So. Aber es ist einfach immer sportlich im Ausgegangen. Mhm. So. Und dann hat der Peter Assian, glaube ich, der Kassen übernommen, in der Deutscher war das. Aber es war echt, da kann ich mich erinnern, da hat es wirklich mal einen Stimmungsstreiker gegeben, Stimmungsboykott so mal für eine halbe Stunde, glaube ich. Also es war wirklich eine, es war sportlich eine echt depperte Zeit und finanziell angeschlagen gewesen, so das Stadion war nicht voll. Und dann, das hat was eh schon erklärt, ist eben dieser Sponsor gekommen und alle haben sich zuerst gefreut und ja, wir wissen eh alle, was da ausgegangen ist.
Ich frage jetzt trotzdem nach, du sagst, dieser Sponsor, dann kam Red Bull, Dietrich Mateschitz.
Er war kein Sponsor, sondern es war dann ein Konzern, der das übernehmen wollte. Wir haben gedacht, das ist ein Sponsor, aber es war halt eine feindliche Übernahme.
Genau. Was waren da so deine Gedanken zu dieser
Totale
Zeit?
Totale Achterbahnfahrt, Vollgas. Ja. Also wie gesagt, ich war damals 15 oder was und ich habe mir gedacht, boah, Fuhren mitspielen, Europa League oder was auch immer, UEFA Cup hat es damals noch geheißen. Unbedingt. Und dann habe ich es mir auch lang, wahrscheinlich länger wie andere, auch noch versucht, schön zu reden. So, also ich habe ja auch Saisonkarten gehabt dann für die nächste Saison. Und die letzten paar Spiele bin ich, glaube ich, nicht mehr hingegangen. Aber ich habe wirklich gedacht, na, vielleicht kann ich mich identifizieren, vielleicht geht es irgendwie. Aber es ist nicht gegangen. Also es ist einfach wirklich ein anderer Verein. Also du hast einfach wirklich. Und das ist eines der wenigen Punkte, wo auch Red Bull uns recht geben würde oder wo sie einig sind, dass es ein neuer Verein ist. So, also weil Red Bull beruft sich ja nicht auf die Meistertitel. So, also sie haben wirklich einfach diese Abkürzung genommen der Lizenz, damit sie nicht in der letzten Liga anfangen müssen. Einfach wie man es halt so macht in der kapitalistischen Welt. Mit vielen Millionen gibt es Abkürzungen, aber sie berufen sich nicht auf die Geschichte, sondern, und das ist einfach ganz klar, es ist ein neuer Verein mit neuen Farben, einem neuen Ding. Und mir käme es niemals in den Sinn, einen Verein zu wechseln irgendwie so. Also ich meine, als Rapidler kann ich es auch nicht sagen, jetzt bin ich Australier. Auf einmal so irgendwie. Und deswegen war das für mich ganz klar, dass das nicht mein Verein ist. Und dann muss ich ja sagen, habe ich unterschätzt, dass, wie das dann schnell gegangen ist, auch, dass es die Austria wieder gibt und dass es wieder so gut läuft. Mhm. Ich war da nicht involviert. So.
Da bist du mir jetzt zu schnell.
Ach, Entschuldigung.
Genau.
Brich mal ruhig rein, weil ich wenn ich ins Reden komme, dann.
Ja. Da sind wir ja beim Thema so Fankultur, Ultrakultur. Da ging es ja damals um die Farben, es ging um den Namen, um Traditionen. Das gibt es ja immer wieder. Jetzt aktuell beim LASK gab es Probleme. Warst du damals schon so drinnen in dieser Fankultur, dass du auch gesagt hast, mir geht es um die Farben, mir geht es um Violett-Weiß? Oder ist das etwas, das dann vielleicht später kommen ist?
Nein, das ist. Also mir war jetzt noch nicht bewusst, quasi diese verschiedenen Fangruppen, die es gibt, also mit Kutten und Ultras und so weiter. Das habe ich damals noch nicht so verstanden und auch das, was das genau heißt. Aber ich habe schon gespürt, also es hat einfach wirklich einmal zwei Spiele, glaube ich, gegeben, wo du mit violetten Schals in den Stadion gekommen bist. So. Also die wollten, und ich habe natürlich nur violette Schals gehabt, so, und dann wollten sie mich einlassen. So, und das ist, also ich meine, klarer kannst du ja nicht mehr machen, so, dass du diese Fans nicht haben müssen, dass du ein neuer Verein bist. Und das war für mich dann auch, obwohl ich ein Teenager war und nur grün in die Ohren, klar, okay, nein, das geht sich nicht aus. Und das ist schon, es sind neue Farben. Wobei man sagen muss, dass die Austria ja damals auch schon das Logo mehrmals geändert hat und auch den Namen geändert hat, was es zum Beispiel jetzt auch nicht mehr gibt. So, das finde ich auch sehr schön. So, jetzt ist es das Logo, das die Austria jetzt
hat. Bei der neuen Austria.
Ja, aber das war mir noch nicht so bewusst. Das ist dann erst gewachsen, auch wie ich dann auch mehr diese Fankultur gelernt habe, wie wichtig einfach auch die Identifikation und die Farben und so sind. Weil es ja politisch, also die Austria ist ja damals 1933 als bewusst unpolitischer Verein gegründet worden in einer sehr, sehr politischen Zeit. Und deswegen haben sie die Farben violett-weiß genommen, weil die unbesetzt waren politisch. Mhm. Wir reden von den 30er Jahren, Austrofaschismus und so. Also das ist schon ein Statement. So.
Ich meine, bei diesen Fan- und Farbenstreits geht es natürlich eigentlich auch um Mitsprache. Und inwieweit ist ein Verein noch mit den Fans in Kontakt? Inwieweit gibt es sogar Mitbestimmungsrechte? War dir das damals klar, dass quasi da jetzt ein Konzern kommt, der eigentlich kein Interesse an Fankultur oder an der damaligen Fankultur hatte?
Ja, also das war, das haben sie relativ unverblümt alle wissen lassen. Also es, Red Bull hat gesagt, es hat keinen Dialog nicht wirklich geben mit den Fanclubs. Sie haben, das weiß ich noch, ich glaube bei dem ersten Red Bull Heimspiel haben sie Leute engagiert, die Stimmung machen, also Leute bezahlt, die vergleichen Stimmung machen, wirklich, wirklich bezahlte Fans, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat es dann, glaube ich, nicht mehr gegeben, aber beim ersten Spiel war das so. Ja, das ist einfach, es gibt ja keine Mitglieder bei Red Bull Salzburg, so. Das ist einfach ein Konzern, so. Das ist halt einfach, ich glaube, es gibt zwei Mitglieder, glaube ich, weiß nicht, diese Geschäftsführer halt so irgendwie. Das ist einfach im Prinzip, ja, ein Verein, der dafür da ist, um eine Marke zu bewerben, um ein ungesundes Energy-Getränk zu bewerben. So, dafür, das ist, da, dafür ist das da, da, das ist der Sinn irgendwie. Und bei der Austria oder bei anderen Vereinen, das ist ja nicht nur die Austria, sind eben Mitgliedervereine, so, wo einfach die Mitglieder bestimmen. Da gibt es dann Abstimmungen und so weiter und so. Und
obwohl das so in der ersten Liga bei vielen Vereinen jetzt auch nicht so
beim
ist.
Gell? Na klar, es gibt Probleme, aber wie gesagt, bei der Austria ist es so. Oder zum Beispiel, ich habe gestern eben ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen von Union Berlin. So, und da ist es wirklich so, dass die Fans von Union Berlin haben Aktien gekauft quasi, so an den Verein, und haben jetzt 51% so kehrt der Verein wirklich den Fans, also auch juristisch.
Okay.
So. Und wenn ein Investor einsteigen würde, also keine Ahnung, Nestle oder was auch immer, dann müssten quasi die 51% der Fans dafür stimmen, was natürlich nicht mehr machen würden. So. Und das ist schon ganz, ganz clever gemacht eigentlich. Ja.
Das Thema Ungerechtigkeit. Ich habe von dir ein Zitat gefunden, da hast du gesagt, was mir vom Thema her immer unter die Haut geht, ist Ungerechtigkeit. Mhm. War dieses Thema damals vorhanden, als diese Übernahme quasi passiert ist und man so nichts dagegen tun konnte?
Ja, also wie gesagt, ich war damals ein Teenager. Also jetzt ist es, wenn ich zurückblicke und so weiter, dann ist es einfach diese Ungerechtigkeit, die wir in unserer aktuellen Welt, in der Welt einfach haben, wenn du Geld hast, so, dann gelten für dich die Regeln nicht und die Gesetze nicht. Und du kannst einfach im Prinzip ein bisschen machen, was du willst. So. Man sieht das ja mit den ganzen Konzernen. Und deswegen ist mir jetzt auch gerade in den letzten 2-3 Jahren die Austria wieder so wichtig geworden, weil das ist irgendwie eine Gegenbewegung dazu. Und da geht es ja mehr als nur um Fußball, sondern da geht es einfach auch darum, dass man irgendwie einmal wehrt und aufsteht gegen diese Überkommerzialisierung, Kapitalisierung, dass man eben mit Geld alles kaufen kann. So. Und die Austria ist der lebende Beweis, dass es geht so. Also das ist immer nur, wenn Leute zusammenkommen. Also wie gesagt, wir haben heute beim Spiel, also nur freiwillige Helfer, Leute, die zusammenkommen, Leute aus dem Vorstand dann selber dann die Linien ziehen und so weiter. Also es ist wirklich fangetragen. Und nach den Regeln des modernen Fußballs dürfte es ja eigentlich die Austria gar nicht mehr geben. So, weil das ist ja also das Gegenteil vom modernen Fußball. So. Aber es gibt es immer noch. Und das heißt, es gibt nicht nur diese bösen Kräfte, die einfach nur auf Geld und Geld und Geld schauen, sondern es gibt eben auch die Macht und die Kraft von Zusammenhalt und von Freundschaft und zusammen einstehen und gemeinsam gewinnen und gemeinsam verlieren. Und das ist halt schon einfach schön. Und ich finde, das ist ja wichtig, einfach auch in der persönlichen Entwicklung, dass man irgendwie ja, dafür einsteht. Und ja, deswegen ist mir das irgendwie sehr wichtig gerade. Und das hat eben, ja, Red Bull hat uns das wirklich weggenommen und wir haben irgendwie dagegen gekämpft.
Dein zweiter Kinofilm, Märzengrund 2022. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn ich das sage, aber ein Film über Aussteigen.
Ja.
Was hat dich am Thema gereizt und warum hast du diesen Film gemacht? Und in weiterer Folge, ist die Austria von jetzt ja auch ein bisschen ein Aussteigen gewesen aus diesem, auch wenn es kein freiwilliges war, aus diesem System? Also jetzt habe ich leider sehr viele Fragen in eine gepackt, aber
kompakt
genau.
Also ja, im Herzengrund, also mir hat immer schon dieser Gedanke Freiheit, Ausbruch, Gesellschaft, das alles hinter sich zu lassen, so das total berührt und beschäftigt da. Into the Wild ist der Film, der als Kind schon sehr, sehr fasziniert hat, so wo es um diesen Aussteiger geht. Und ich liebe auch die Berge, bin ein großer Bergsteiger und ein Bergfan und so weiter. Und den wollte ich mir mal widmen, einfach so. Ich wollte das mal schauen, wie würde so ein Bergfilm machen, so einen österreichischen Into the Wild. Ja, und das habe ich echt genossen, den zu drehen. Es war im Lockdown und wir haben dann einen Berg oben drehen, arbeiten dürfen. Das war echt super. So, sehr privilegiert gewesen zu der Zeit. Ja, und die Austria, klar, also ist im Prinzip, also die Austria Gott sei Dank, und auch viele andere Vereine machen halt dieses Spiel nicht mit, eben dieses Spiel des modernen Fußball, das der Überkommerzialisierung. Draußen beim Stadion, wo wir vorbeigegangen sind, hängt ein Banner, SVAS, not for sale. So. Und soweit ich weiß, hängt das mit einem guten Grund da, weil es auch in den letzten Jahren immer wieder Investoren Anfragen gegeben hat, so für die Austria. Und es wurde halt alles abgelehnt. So. Und es bleibt einfach, es bleiben die Farben, es bleibt das Logo und so. Und es bleibt einfach der Verein, von Fans getragener Mitgliederverein. Und da sind wir sicher ein bisschen Außenseiter und Aussteiger, aber ich glaube, ehrlich gesagt, auf lange Sicht, langfristig gedacht, ist es das, was bleibt. So. Also unser Motto ist so ein bisschen, die Austria wird euch alle überleben. So. Und ja, wenn irgendwann der thailändische Mehrheitseigentümer von Red Bull sagt, es macht keinen Sinn mehr irgendwie, oder es rentiert sich nicht mehr, da so viel Geld in den Fußball zu stecken, ja, die Austria wird es immer noch geben.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für die Neugründung der Austria Salzburg. Erinnere dich da mal zurück. Was war das für eine Zeit?
Ja, das war für mich das Allerlustigste, weil ich habe in einem unterklassigen Fußballverein selber gespielt und auf einmal habe ich gegen meinen eigenen Verein gespielt, so, weil die Austria dann in der letzten Klasse gegründet worden ist. Und ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal gegen die Austria gespielt. Das war echt eine arge Erfahrung. Ja, also ich muss sagen, ich habe es unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass wir es wirklich schaffen, also dass sie es schaffen, diesen Verein von Fans, also Spieler wirklich von der Tribüne dann teilweise so, also Fans, die dann Spieler geworden sind, so erfolgreich zu werden und so oft aufzusteigen. Das waren, glaube ich, 5 Aufstiege in Folge. Warte mal, 4 oder 5 Aufstiege in Folge. Ja, und sie haben es aber geschafft und da ziehe ich echt meinen Hut. Ich habe da nichts damit zu tun, das muss ich ja wirklich fair sagen. Also das haben andere, die das da, ich war damals einfach nur zu jung. Andere Sachen gehabt. Ja, aber es ist faszinierend gewesen. Und wie wir dann in der Regionalliga waren, in der 3. Liga, da war dann bei mir auch und in meinem Umfeld so wirklich so eine Euphorie. Und jetzt haben wir einfach gemerkt, wow, jetzt geht was. So. Und dann haben wir echt ein paar Highlights gehabt in der Zeit schon.
Dann ist es ja sogar so weit gekommen, dass der Aufstieg in die 2. Liga, die Rückkehr in die Bundesliga geglückt ist. War das dann so ein bisschen, dass jetzt hat man es allen gezeigt oder war es eine Bestätigung? Wie hat sich das angefühlt?
Es hat so 2, jetzt haben wir es geschafft, Momente für mich gegeben, oder eigentlich 3 möchte ich erwähnen. Das ist, erste war, ich glaube, es war 2010 oder 2011, wo wir zum ersten Mal gegen die Red Bull Juniors gespielt haben in Klessen. Also quasi, wir haben zum ersten Mal in diesem Stadion gespielt, wo wir nämlich wirklich ausgesperrt worden sind. So. Und ich war dort und viele, viele andere, ich glaube, es waren irgendwie knapp 10.000 Leute oder so und fast nur Violette. Also das war Wahnsinn. Also wie das ganze Stadion war auf einmal wieder violett. So, das halbe Stadion, also alles, was offen war, war alles violett. Red Bull-Fans waren natürlich keine da. Und das war ein arger Moment. So nach 8 Jahren später oder 6 Jahre später auf einmal Klessen wieder violett zu sehen. So, das war für mich ein arger Moment auf jeden Fall. Das zweite war, wir haben vor der Aufstiegssaison im Cup einen Bundesligisten ausgekaut. Da haben wir Grödig geschlagen daheim. Und dann in der nächsten Cup-Runde haben wir gegen Mattersburg gespielt, wieder Bundesligist, hätten eigentlich auch gewinnen müssen und sind dann ganz unglücklich in den Elfmeterschüssen ausgeschieden. So, also war Wahnsinn, da haben wir wirklich die Bundesligisten tratzt, wie man sagt. Ja, und das dritte war eben dann der Aufstieg. Und der Aufstieg war deswegen dann so bitter, weil halt das dann ja in diesem Konkurs geendet hat. Also wir waren in der 2. Bundesliga, haben uns wahnsinnig gefreut, waren wieder da. Das erste Spiel in der 2. Bundesliga war in St. Pölten. Da waren wir dort, ich glaube, da waren 2000 Violette dort und war Wahnsinn einfach. 2000 Auswärtsfans in der 2. Bundesliga. So. Und ja, aber leider war das in der Saison das einzige Highlight, weil dann ist der Konkurs gekommen. Und davon haben wir aber viel gelernt, glaube ich.
Bevor wir auf den zu sprechen kommen, spiele ich jetzt noch den Trailer zu deinem Film Der Fuchs. Mhm. Genau. Wir sind bei deinem 3. Film, Der Fuchs. Ein Film, der sich mit der Vergangenheit, genauer gesagt mit der Geschichte deines Urgroßvaters beschäftigt. Nimmst du uns da kurz mit, wie es zu dem Film kam, um was es da geht?
Ja, das war tatsächlich die allererste Filmidee, die ich je gehabt habe. Da war ich 13, 14 und habe meinen Opa besucht im Altersheim und er hat mir die Geschichten aus seiner Kindheit erzählt und aus seinen Soldaten Alltag. Und das hat mich als Kind total berührt schon. Und dann eben diese Geschichte mit dem Fuchs, dass er diesen Fuchswelpen gefunden hat. Und das, dann habe ich einfach schon damals als Bub, ich muss einen Film draus machen.
Grüß dich, Franz.
Grüß dich.
Sehe nichts gewesen.
Tati, hast du Angst vom Tod?
Nein.
Ich schon.
Das mit dem Sterben ist mir zu blöd. Ein Herzblatt an mich. Ein Herzblatt an mich.
Aus einer Familie mit deinem Reis. Weißt du, was das ist, eine Familie? Verstehst du das überhaupt?
Du oder nix? Bist du ein Biss? Verstand, wir haben es gleich.
Siegesland!
Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen unbedingt Verbindung zu halten.
Da geht's ja ins Meer.
Gerade haben wir dienstfrei. Sind in der Normandie.
Ihr Honorgacht ist das Tor repariert.
Schau, dass du nichts kriegst. Das verspreche ich dir.
Ich hab bei dir Beiwagen so ein kleines Fisch, so ein Fuchs gefunden, ne?
Wo ist er?
Ja, wir machen es dann.
Du Renard, il ne peut pas vivre avec toi.
Komm, Gumi, komm!
Was ich so schön finde daran, der Film spielt zwar im Krieg, aber es geht nicht um einen Krieg, es ist eigentlich kein Kriegsfilm, sondern es geht um Wahrheit, um einen jungen Mann, der von seinem Vater verlassen worden ist und der dann durch diese Beziehung zu dem Fuchswelpen lernt, seinen Vater zu vergeben. Und es ist eigentlich eine Geschichte über Vergebung und über väterliche Liebe. Und das war total reizvoll, das einfach zu machen. Und war sicher der anstrengendste Film, den ich je gemacht habe. Aber,
ja. Warum?
Historisch, weißt du, alles, jedes Ding, Motorrad, wir haben 100 Jahre alte Motorräder wirklich gehabt und LKWs, dann mit echten Füchsen drehen. Wir haben 6 Füchse gehabt, 4 Welpen und 2 Erwachsene, die haben wir jahrelang trainieren müssen, dass sie das machen können, die Erwachsenen. Dann war Corona, wir haben einen Corona-Cluster gehabt und, also war richtig zu wenig Budget, also nah am Burnout, so. Aber irgendwie haben wir es geschafft, Gott sei Dank, und ja, es ist schon sicher der Film, auf den ich wahrscheinlich am meisten stolz bin.
Ist auch ein großartiger Film.
Nein, danke.
Es geht unter anderem bei deinen Filmen auch immer um Verständnis für Menschen, ist mein Eindruck. Das heißt, auch für deren Schicksale, wie die gehandelt haben. Ist das ein Thema, das dich viel beschäftigt? So Verständnis für andere?
Ja, genau. Ich würde sagen, ich habe einfach eine große Empathie für Außenseiter. So irgendwie für Leute, die ganz am Rand der Gesellschaft stehen. Das ist natürlich alles durch meine Kindheit geprägt, also weil ich mit diesem ganzen drogensüchtigen Leid aufgewachsen bin und einfach in Salzburg vor allem, auf die immer geschimpft wird. Auch. Ja, die Giftler und die Drangler, aber wir brauchten die und die sind ja alle selber schuld. Warum nimmst du denn Drogen? Und das ist einfach komplexer, so leicht geht es nicht. Und ich habe natürlich auch totale Verständnis und Liebe für das Leid. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Also ich finde Außenseiter viel spannender als wie so diese strahlenden Helden oft. Mhm. Ja, und es hat deswegen auch natürlich schon mit Verständnis auch viel zum Tag, klar.
Jetzt geht es natürlich auch um den Zweiten Weltkrieg, um Nationalsozialismus. Ich bin ja auch Geschichtelehrer und habe da das Gefühl, selbst für die jungen Generationen ist diese Zeit mit all ihren Verbrechen und Ereignissen noch immer extrem relevant. Mhm. Ist es dir auch so gegangen, als du diesen Film gemacht hast?
Ja, also ich meine, ich habe halt dann einfach so tiefer rein geforscht und recherchiert. Ich habe ganz viele Zeitzeugen interviewt. So. Und in der Schule, ich weiß nicht, wie du das Lehrer machst, aber in der Schule ist es so, dass du oft startet der Unterricht dann irgendwie mit dem Anschluss. So, also dieses Kapitel des Zweiten Weltkriegs, sowas zumindest meine Schulzeit, so Anschluss. Aber das ist viel zu spät. So, du musst dir den Ersten Weltkrieg anschauen, du musst dir die Zwischenkriegszeit anschauen, du musst dir die Inflation, die Hyperinflation anschauen, du musst verstehen, dieses Kaiserreich, das zerbrochen ist. Das ist ein komplex einfach so, um zu verstehen, wie es zum Nationalsozialismus kommen hat können. Und das ist bei dem, wollt ihr beim Film auch wirklich als Fokus legen, eben mal diese Armut zu zeigen in der Zwischenkriegszeit und diese Perspektivlosigkeit. Deswegen spürt er die ersten 30 Minuten des Films eben in dieser Zeit. Und das habe ich gelernt und das ist auch was, wenn das wer mitnimmt, Jugendlicher oder was, der meinen Film schaut, dann freue ich mich schon. Weil das ist was, was man glaube ich nicht vergessen sollte, dass diese extreme Armut das war, was den Hitler dann so leicht gemacht hat.
Jetzt kommen wir wieder zurück in die Bundesliga. Armut ist das Stichwort. Die Insolvenz 2015-16 und der Abstieg, der dann gefolgt ist. Was ist da noch übrig an Erinnerungen, an Gefühlen?
Nichts Schönes. Ich bin auch relativ gut befreundet gewesen damals. Jetzt auch immer noch, aber nicht mehr so viel Kontakt mit dem Walter Windischbauer, der damals der Obmann war. Und ich habe das dann auch so mitgekriegt, alles. Und das war einfach so, es hat so weh da, weil wir einfach auch selber schuld waren, aber niemand jetzt irgendwie das absichtlich gemacht hat. So, es ist einfach, wir haben uns einfach übernommen. Wir haben uns einfach übernommen. Und dann dieser arge Abstieg da, die ganze Euphorie dahin, so dann wieder in die Salzburger Liga.
Ja. Tut das beim Fanverein dann noch mehr
weh? Mehr, ja, weil du halt gar nicht, also wenn jetzt irgendwie Red Bull kommt oder irgendwas von außen oder so, dann ist es halt irgendwie so, aber da haben wir es ja selber in der Hand gehabt, hätten wir es in der Hand gehabt und das tut dann schon echt weh. Und was dann passiert ist, das ist wieder einfach, zeigt wieder, woraus der Verein gemacht ist, dann haben sie die Fans zusammengeschlossen und haben dem Verein ein zinsloses Darlehen gegeben. So, damit er den Konkurs, also damit er nicht ganz Konkurs zusperren muss. So. Ich meine, das muss ich mir vorstellen oder so. Also das, und das ist jetzt alles zurückgezahlt worden, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so ist das. Also, aber die Fans haben wieder mal den Verein gerettet. So, das ist schon ein Wahnsinn. Also.
Dieses Übernehmen ist ja eigentlich symptomatisch im Fußball. Also das ist nicht nur der Salzburger Austria passiert, sondern das...
Ja. Ich meine, es ist Austria Wien, oder? Ich meine,
was aktuell ich, Austria
wie Wien. Wie haben die? Genau. Haben wir die Lizenz gekriegt, gell?
Aber da dürfte ja schon was Grundsätzlicheres nicht ganz stimmen.
Ja.
Anspruch und Wirklichkeit.
Genau, ich glaube, dass das ist. Also ich kenne mich jetzt zu wenig aus, die Finanzhintergründe, aber ich glaube, also auch wenn man zum Beispiel Rapid und so jetzt anschaut und so, ich meine, die wollen nicht irgendwie jedes Jahr Meister werden und es geht sich halt bei weitem nicht aus. So. Und so ist es, glaube ich, bei vielen Vereinen auch, die einfach gern mehr erreichen würden und man versucht dann das irgendwie zu erzwingen und geht ein finanzielles Risiko ein. Das war sicher auch damals so unter Quenberger, also Ende der 90er, so, man wollte halt wieder an die glorreiche Zeit Anfang der 90er anschließen. Und dann versucht man halt alles und so. Also ich verstehe das, es ist menschlich total nachvollziehbar. Ja, aber ich meine, auch international, wenn man hier in Manchester United. Ich bin auch ein großer Manchester United-Fan gewesen in den 90er. Tolle Mannschaft. Und jetzt, die geben eine halbe Milliarde aus, kaufen alle Spieler und das geht halt einfach nicht. So, ist irgendwie schön, dass es nicht nur ums Geld geht. Aber ja, dieses Übernehmen, das ist ja ist echt typisch für den Fußball. Ja.
Hast du damals noch an dieses Projekt geglaubt? Oder war das dann quasi, als man von der zweiten Liga wieder runtergerasselt ist, so ein bisschen die Luft draußen auch und der Gedanke auch, es geht sich einfach nicht aus.
Also ich war schon echt konsterniert und echt enttäuscht und ich habe mir gedacht, vielleicht geht mit einem fangetragenen Verein nicht mehr. So, weil ich meine, also was wir machen, ist ja im Prinzip, glaube ich, hat es ja noch nie gegeben, so jetzt in Österreich, glaube ich, sowieso nicht. Das ist wirklich also ein fangegründeter Verein, der irgendwie dann in die Bundesliga will so, und das auch fast geschafft hat, mit der zweiten Bundesliga. Und ich war schon dann ein bisschen deprimiert und habe mir auch gedacht, vielleicht geht's nicht oder vielleicht war es das. Aber jetzt, muss ich sagen, seit 2-3 Jahren hat es, denke ich mir zumindest, wie das Gegenteil, denke ich mir, okay, nein, dann müssen wir es einfach erzwingen, es muss einfach gehen. So, also wir können den Kampf nicht aufgeben, so, wär's, weil dann gewinnen die und mit die meine ich jetzt nicht nur den Konzern aus Fuscheln, sondern mit die meine ich einfach auch eben dieses kalkulierte, und eben nicht fangetragene, so, also einfach diesen ja, modernen und kapitalorientierten Fußball. So. Und das will ich nicht aufgeben. Ich finde, dafür ist Fußball viel zu ein schöner, wichtiger Sport da, wo es nie nur ums rein Sportliche gegangen ist, sondern Fußball ist immer schon mehr gegangen. So. Und deswegen bin ich jetzt total motiviert, da einfach weiterzukämpfen und weiterzuprobieren. Und wenn es geht, geht's. Und wenn nicht, dann haben wir es zumindest alles gegeben.
Da passt vielleicht auch dein aktueller Film gut rein. Rickerl, Musik ist höchstens ein Hobby. Thematisch gut dazu. Da geht es nämlich auch darum, dass es eigentlich zu wenig Geld für die Kunst gibt. erzähl mal über den Film.
Ja, ich bin ein Austropop-Fan, immer schon gewesen. Als Kind mit Ambros und Georg Danzer und Ludwig Hirsch und Arik Brauer. Und wollte jetzt immer schon irgendwie was damit machen. Und dann habe ich den Woody Jürgens entdeckt und habe mich total in seine Musik verliebt und habe mich dann getroffen mit ihm. Und dann haben wir gemeinsam so eine Geschichte irgendwie entwickelt. Und ja, das war im Gegensatz zum Fuchs, war das leichteste und lustigste Projekt zu machen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben das in Wien gedreht, wir haben versucht, diese Wiener Seele einzufangen, ganz viel Musik gemacht, viel improvisiert worden, auch die ganzen also Schmähs und die ganzen Wiener Humor habe ich versucht einzufangen. Ja, also wirklich ein Herzensprojekt für mich gewesen, ja.
Der Fußball spielt ja auch eine Rolle in dem Ganzen, oder?
Wie ja, kommt das, ist, der vor? Das kommt durch, also genau, wer den Film nicht gesehen hat, also der Woody Jürgens spielt den Rickerl, das ist ein Musiker, der eher erfolglos ist, aber sich ja selber im Weg steht und der aber einen 6-jährigen Sohn hat mit seiner Ex und er sieht ihn alle 2 Wochen, den Sohn. Und der Sohn ist ein glühender Rapidler. Und es ist so, dass der Kinderschauspieler, der Ben Winkler, ein totaler Rapidler ist. Vollgas. So, und der hat das dann mit reingebracht. Der hat beim Casting hat der Ben statt einem Austropop-Song hat er die Rapid-Hymne gesungen. Das war ein Wahnsinn. Und wir haben uns dann alle so verliebt in ihn und in seine lockere Art. Und dann habe ich das Drehbuch umgeschrieben und dann hat er das quasi mit reinbringen dürfen, das Rapid-Fandom. Und das war eh lustig, weil der Ben ist dann also die ganzen Premieren und so immer im Rapid-Dress gekommen. So. Und dann habe ich immer gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwann einmal da, ah, das geht jetzt nicht, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit dem Rapidler die Bühne geben. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, violette Sachen anzuziehen und Austria anzuziehen, um das Gleichgewicht ein bisschen herzustellen.
Was für eine Rolle hat denn für dich als Fan Rapid und die Wiener Großclubs, Rapid und Austria, hast du einen Bezug dazu? Waren die so Feindbilder oder...
Ja, also ich meine, Austria Wien, da hat es ja ganz arge Meisterschaftskämpfe gegeben
in den 90er,
ja. Wahnsinn, also wirklich punktegleich und alles und so weiter. Und dann haben wir mal 6-0 gewonnen und so, also das weiß ich von der VHS-Kassetten. ja, und ich meine, Rapid ist, glaube ich, also Rapid ist ja also der größte Verein Österreichs und gleichzeitig auch der, den natürlich die meisten anderen dann nicht mögen. So. Ja, also ich glaube, jeder Verein hat einfach eine Rivalität zu Rapid und die sind einfach der Zuschauermagnet Nummer 1. Also auch wenn sie auswärts spielen, sehr klar. Und ja, ich finde es, sagen wir so, ich finde es super, dass es die 2 Großclubs gibt, die 2 Wiener. Ich hoffe, dass es immer gibt und dass sie nicht irgendwann in einer Insolvenzfalle schlittern. Und gleichzeitig hoffe ich auch, dass wir es nur oft schlagen werden.
Im Film Rickerl geht es ja dann auch oft um so ein bisschen diese Wiener Art in so lokalen Kaffeehäusern, also immer rauchen, saufen, Wiener Lied. Ist das auch wieder so ein bisschen eine Brücke zu quasi Drogenkonsum und gleichzeitig doch so dieses Liebevolle, diese Beziehung vom Vater zu seinem Sohn?
Ja, ich meine, also bei Rickerl ist auf jeden Fall so, wie sagt man da, so Alltagsalkoholiker. So ist dann echt. Also Spiegeltrinker ist auf jeden Fall wenn er gezeigt, aber es geht jetzt nicht darum. So. Es ist, ich habe mich da stark orientiert eben an Mundl und auch an die Alltagsgeschichten, so, weil einfach wirklich ja ständig rauchen die und trinken die, aber reden ja nicht drüber. Das läuft einfach so mit.
Weißt du schon, welche Lieder du heute spielst?
Nein, weiß ich noch nicht. Du sitzt auf einer Parkbank und denkst wehmütig zurück an die gute alte Zeit. Alles war besser damals, sagst du. Mit heute Kaffee gleich.
Charlie, wie schaut's aus? Geht was mit einem Vorschuss oder nicht?
Jetzt sag ich das noch einmal, du Vogelkopf. Du musst liefern. Was soll ich denn jetzt da bewerben? Einen arbeitslosen Totengräber, der seine Lirlen auf Scheißhäuselpapier schreibt?
Hallo, Papa!
Na, servus, Großer.
Was werden wir machen heute?
Wisst ihr, das ist?
Rickerl, komm mal her!
Ich mach die Newcomer-Sendung bei uns. Bist du auf YouTube oder so?
Nein, ich hab mir einen aufgenommen, aber wieder nix. Ne?
Es ist mir wurscht, wo du her bist, oder?
Du, ich weiß schon, dass du nie entschuldigen wirst dafür, dass du ein Arschvater warst. Aber man kann das nicht von Generation zu Generation weitergeben. Der Dominik hat was Besseres verdient.
Papa, warum liebt die Mama jetzt den Kuti?
Das weiß ich auch nicht, warum es den gibt. Komplizierte Geschichte mit wer wem liebt und wer wem nicht.
Das ist der Bub und nicht der Haberer.
Das willst du zwischen mir nicht Dominik stören, oder was?
Du, wir haben Zuge, gell?
Hey, ich will das, sag mal, wo er ist!
Ich habe eine Nummer für dich geschrieben.
Scheiße!
Was?
Ich hab die Gitarre vergessen!
Ich sag dir eins, Rickerl, reich werden wir damit nicht werden. Aber vielleicht ist das auch wurscht.
Und das habe ich ganz charmant gefunden. Und ja, das ist ja wirklich kein Film, wo es jetzt um Sucht geht.
Ich habe mich da gefragt, ihr dreht es im Kino und der raucht im Kino.
Ja, im Film darf man das. Nein, das haben wir im Apollo gedreht und der Chef vom Dienst, der hat so, ja klar, das ist lustig, raucht nicht mehr beim Kino. Nein, also natürlich sind alle überspitzt und überzeichnet. Ich persönlich bin auch nicht Raucher, aber ich finde, das ist sehr filmisch. Und der Wudi Jürgens ist ja auch leidenschaftlicher Raucher. Und deswegen haben wir gedacht, damit wir uns ein paar Drehpausen sparen, darf er vor der Kamera rauchen.
Kommen wir jetzt noch zu einem anderen Punkt, nämlich Nationalteam. Hm. Bist du auch Fan vom österreichischen Nationalteam?
Ja, habe ich schon gesagt, eingangs, also 98 genau. Bin ich da Fan geworden. Und total, also das ist also die zweite Fußballliebe. Also es kommt nicht mit der Austria. Also wenn ihr mir jetzt wünschen könnt, Europameistertitel oder Austria in der Bundesliga, dann eindeutig Austria in der Bundesliga.
So. Schon, okay.
Eindeutig. Aber die zweite Fußballliebe ist schon das Nationalteam. So, also finde ich schon cool. Leid geprüft. Das Gefühl, ich bin allgemein ein leidgeprüfter Fußballfan. Also durch die Austria und auch das Nationalteam, das war ja wirklich von 2000 bis 2016 war das ja ein Tal der Tränen. Gell? Also
bis zum Nationalteam.
Koller. Bis zum Koller war das ja ein Wahnsinn. Also ich kann mich erinnern, ein 0:0 in Aserbaidschan, den wir dann irgendwie als Sieg verkauft haben. Wahnsinn. Ja, aber jetzt ist super, oder? Jetzt haben wir eine geile Mannschaft, geilen Trainer.
Ich meine, da hast du ja sozusagen diesen kommerzialisierten Fußball, diese totalen Profis, Alaba zum Beispiel ja, von Real Madrid. Mhm. Aber das geht sich dann schon gut für dich aus, da einfach zu sein.
Also ich hab mit den Veranstaltungen ja ein Problem. Also ich meine, das in Katar war schon eine Farce, weil so, ich mein, da waren wir jetzt nicht qualifiziert. So. Ich meine, die EM in Deutschland wird sicher super. So. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, die nächste EM in Aserbaidschan ist oder was auch immer, was theoretisch möglich ist, was sicher aber schon mal passieren wird, dann finde ich es wieder, dann geht es wieder gar nicht, finde ich. Dann muss man das, finde ich, wieder boykottieren, so ehrlich gesagt. Aber klar, ich meine, dass der Alaba, schau, ich habe ja auch gegen einen Einzelnen, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal sagen, ich habe weder gegen einen einzelnen Fußballspieler, der sich für Manchester City oder Paris oder Red Bull Salzburg entscheidet, irgendwas, nur für einen Zuseher, der sich entscheidet, er geht es lieber zu Red Bull, weil die werden Serienmeister. So. Ja, das ist, du kannst es machen, so, das ist das eine Angebot. Ich würde jetzt niemals drauf auf den Typen oder auf denjenigen hinschimpfen. Das Gegenangebot bei der Austria ist halt, dass du Stimmung und Party hast und Identifikation. So, genau, das ist mal, weil du gesagt hast, mit Alaba, also ich finde Alaba super Kicker. Beim Nationalteam finde ich, taugt man jetzt schon, du kannst ja niemandem die Staatsbürgerschaft deswegen geben. Was ich meine, so, also da fällt das schon mal weg, dass du Spieler kaufen kannst im Nationalteam.
Obwohl, das war schon auch eine Praxis, die eine Zeit lang.
Aber das sind kleinste Einzelfälle.
Austro-Brasilianer.
Ja, aber das sind kleinste Einzelfälle, oder? Also, da war das immer so. Und deswegen finde ich es schon cool. Und ich meine, nein, mir taugt das schon. Ich war bei der EM 2016, bin nach Paris geflogen, habe mir gegen Island das Spiel angeschaut. Das ist schon geil, wenn dann einfach mit 40.000 Österreichern, das ist schon cool.
Und Ralf Rangnick?
Ja, super. Toller Trainer. Was soll ich sagen? Leider hat er das ganze Red Bull-System perfekt aufgebaut. Nein, also muss neidlos anerkennen. Das ist ein fachlich und jetzt auch charakterlich, haben wir ja gesehen, den Bayern eine Absage gegeben. Echt ein guter Typ und können wir schon stolz sein.
Ich komme jetzt noch zu so einem Name-Dropping-Teil, wo ich einfach sage, Namen oder Vereine und du sagst A oder B, was dich einfach mehr anspricht. Also bei Spielern Alaba oder Arnautovic?
Alaba.
Prohaska oder Krankl?
Prohaska. Spitz von Izmir.
Otto Konrad oder Ivica Vastic?
Das ist leicht, oder? Nein, aber ich mag den Vastic auch sehr gern, muss ich sagen, aber Otto Konrad ist natürlich Legende.
Das nächste ist wahrscheinlich auch leicht, Otto Baric oder Ivica Osim.
Ja, das ist auch leicht.
Obwohl Ivica Osim menschlich ja so gefeiert wird wie kaum ein anderer Trainer.
Ja, aber halt beim falschen Verein gewesen.
Manuela Zinsberger oder Viktoria Schnaderbeck?
Uff, ich muss gestehen, ich bin kein großer Frauenfußballschauer. Aber sie spielen beide mit dem glaube ich, gell?
Ja.
Das weiß ich schon mal.
Nein, das ist ein Versäumnis. Die sind richtig gut auch.
Ja? Ja? Ich kann nicht nur mehr Zeit verbringen mit Spanien. Mal schauen.
Gehen wir zu Vereinen weiter. Ja. Rapid oder Austria Wien?
Ich schaue Austria Wien, einfach nur der Farben wegen. Irgendwie ist mir das dann doch näher.
LASK, Blau-Weiß Linz?
Blau-Weiß Linz.
Manchester United, Bayern München?
Manchester United, das ist sehr einfach.
Barca oder Real?
Real.
Red Bull Salzburg oder Red Bull Leipzig?
Eher nur Leipzig, und ich kann auch erklären warum, weil Leipzig hat zumindest keinen Verein versucht zu zerstören, so in Leipzig. Die haben zwar so ein bisschen was Draht so mit irgendwie einer viertklassigen Ding und ja, so weiter, aber den Verein gibt es ja immer noch. Also sie haben, also was Red Bull Salzburg gemacht hat, ist halt schon arg. So in Salzburg ist wirklich dieses Übernehmen und Auslöschen und die Geschichte versuchen zu verschütten. Das hat RB Leipzig, Rasenball Leipzig, nicht gemacht. Deswegen.
Okay, wir kommen zum Ende. Wie geht's weiter mit der Austria Salzburg?
Ja, du, wir werden weiterkämpfen. Also entweder spielen wir nächstes Jahr in der zweiten Liga oder nur in der dritten Liga. Und wenn wir weiter in der dritten Liga spielen sollten, dann bin ich mir sicher, dass ab dem ersten Tag ist die Mission, sportlich wieder Meister zu werden. Wir sind jetzt überlegener Tabellenführer. Wir haben 9 Punkte Vorsprung jetzt auf dem zweiten, so in der dritten Liga. Und gleichzeitig aber auch die Infrastruktur auf den Weg zu kriegen. Wir haben einen neuen Bürgermeister, der uns versprochen hat, uns mehr zu unterstützen. Ich hoffe, er macht es dann wirklich. Und einen Vizebürgermeister, der auch schon ein paar Mal im Stadion war. Ja, und wir brauchen einfach die Politik, wir brauchen Vertrauen. Und dann wird es gehen, weil, wie gesagt, wir sind der einzige Stadtverein, so, der in der Bundesliga spielt, der Profi-Ambitionen hat. So, Red Bull ist außerhalb, das sind in Waldsitzenheim, andere Gemeinde. Und ja, und ich finde, das sollte schon in der viertgrößten Stadt Österreichs, kann es schon einen Stadtverein geben, der in der Bundesliga spielt.
Du wirst heute aufs Spiel auch mit deinen Kindern, deinem Großvater gehen. Wie wichtig wird das auch in Zukunft für dich noch sein, die Austria?
Na, also ich wäre sicher, wenn ich Zeit habe, bei mir ist etwas Berufliches halt das, gell? Also ich bin nicht viel unterwegs einfach und dann geht es halt manchmal nicht. Jetzt war es gerade super das letzte Jahr. Aber wenn ich Zeit habe, dann werde ich meine 2 Kinder mitnehmen und wer sonst nur will von der Familie und dann schauen wir uns die Austria an. Und ja, es ist immer eine lustige Zeit. Die Kinder können spielen, es gibt einen Spielplatz, so Spielwiesen daneben. Danach kann man mit den Spielern reden. Super. Also das heißt, bei vielen anderen Vereinen nicht und ist mir auch viel lieber als jetzt irgendwie hochgezüchtete internationale Truppe, wo jeder ein Jahr da spielt und dann irgendwie weiter wechselt. Also ja, genieße es gerade sehr.
Jetzt die letzte Frage, Fußballfilm. Ist das nur eine Frage der Zeit, bis du auch mal einen Fußballfilm machst? Oder?
Naja, ich habe gestern mit dem Union Berlin-Fan lange, lange geredet und der wollte mir am Ende wirklich dann überzeugen, dass wir jetzt einen Außer Salzburg Union Berlin Fußballfilm machen. Nein, ich weiß nicht. Also es muss ja halt irgendwie passen. Ich überlege schon irgendwie. Also, aber es muss halt wirklich einfach passen. Und, ja,
was für Themen interessieren dich da am meisten gesellschaftspolitisch?
Was mir wenigstens interessiert, ist das Spiel an sich. Mhm. So. Weil da gibt es eh schon, das kann man, finde ich, nicht kopieren. Mich interessieren die Fans natürlich, mich interessieren aber auch die Sachen, die im Hintergrund psychologisch passieren, so auch die Kommerzialisierung natürlich. Wie geht ein junger Spieler damit um, wenn er irgendwie mit 16 schon irgendwie Millionär ist, weißt du, was ich meine, was ja heute schon passiert. Das sind schon spannende Themen, finde ich. Aber wahrscheinlich wird es eher so in Richtung Fankultur, würde es gehen, aber ich habe jetzt keinen konkreten Plan dazu, muss ich sagen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.